Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für den Lobpreis an das Lobpreisteam. Ich danke mal für die Gelegenheit, das erste Mal in der Moga hier predigen zu dürfen. Und ich möchte über ein Buch predigen heute oder eine Bibelstelle predigen, die mich in den letzten Monaten, seitdem ich sie das erste Mal so richtig intensiv gelesen habe, sehr intensiv beschäftigt hat. Und zwar ist das im Buch Haggai. Ich lade euch alle ein, die ihre Bibeln da haben, ihre Bibeln aufzuschlagen und das Buch Haggai aufzuschlagen. Und würde ganz gerne mit einem Gebet anfangen. Ja, ich danke dir, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich bitte jetzt einfach, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr, dass ich nicht meine vorbereiteten Worte spreche, sondern dass du das sprichst, was du im Heiligen Geist einfach möchtest, dass ich spreche. In Jesu Namen. Amen. Also, ich glaube, dass dieses Buch extrem alt ist, 2500 Jahre alt, und trotzdem extrem aktuell für heute ist. Und zwar der erste Vers lautet folgendermaßen: Am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Serubabel, dem Sohn Scheltiels und Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. Also quasi hochaktuell. Worum geht's? Ich möchte euch ganz kurz so einen Hintergrund geben zu den Versen, damit wir verstehen können, worum es geht, warum das mit uns zu tun hat. Und zwar, kurz Zusammenfassung durchs Alte Testament: Es gibt ein auserwähltes Volk, Israel. Dieses auserwählte Volk war von Gott erwählt, seine Herrlichkeit, seine Güte in der Welt zu transportieren oder darzustellen. Aber die Israeliten hatten die Wege von Gott verlassen. Und weil sie die Wege von Gott verlassen hatten, hat Gott Babylon geschickt. Babylon hat Israel ins Exil geführt, hat Israel unterworfen und hat Jerusalem zerstört. Dann sind die Perser gekommen, die Perser haben die Babylonier besiegt. Und die Israeliten durften wieder, die wollten unter dem Serubabel und unter dem Jeschua zurückkehren nach Jerusalem. Und dort hatten sie einen Auftrag. Gott hat gesagt, ihr sollt dort den Tempel wieder aufbauen. Der Tempel ist der Ort meiner Herrlichkeit, tut's das. Und die Israeliten waren noch voller Euphorie, die sind zurückgekommen aus Jerusalem und sagten, ja, wir bauen den Tempel auf, wir stellen das alles wieder her. Aber die Euphorie ist so ein bisschen weggegangen, die erste Vorfreude war weg und man hat andere Dinge getan. Es waren andere Dinge dringlich. Also die Israeliten wollten schon auch noch diesen Tempel bauen, aber später. Jetzt zuerst mussten mal ihre Dinge erledigt werden. Und so sind 16 Jahre vergangen und der Prophet Haggai kommt mit einer Botschaft von Gott, und zwar die Verse 2 bis 4. Dort lesen wir: So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft: Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Wer mir erzählen möchte, dass die Bibel, dieses Buch ein trockenes oder uninteressantes Buch ist, hat diese Verse nicht gelesen, weil das ist voll mit Sarkasmus. Es ist so, ja, ihr habt keine Zeit, ihr habt so viel zu tun, ich verstehe es eh. Aber warum ist mein Haus kaputt und euer Haus ist in Luxus? Da passt was nicht. Also Gott hat extrem viel Humor an dieser Stelle. Und ich würde es ziemlich einfach finden, dass wir jetzt einmal so eine Runde, eine historische Predigt machen und wir hacken ein bisschen auf den Israeliten herum und sagen, ich meine, wie dumm sind die Israeliten? Ist ja eh klar, der Tempel von Gott ist wichtig, den hätten sie aufbauen sollen. Ich meine, was tun sie das auch nicht? Ein bisschen Mühe hätten sie sich schon geben können, dass sie zumindest ein bisschen zusammenflicken. Aber ich möchte über uns reden. Also ich möchte das Ganze zu uns bringen und fragen, wie sieht's mit uns aus? Wir haben ja auch einen Auftrag von Gott bekommen auf dieser Welt. Also in Matthäus Kapitel 6, Vers 33 lesen wir: Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das heißt, wir alle, wir haben etwas mit den Israeliten gemeinsam, sogar ziemlich viel. Erstens einmal, genauso wie die Israeliten aus Babylon, aus der Gefangenschaft herausgeführt worden sind, so sind auch wir alle, wenn wir in Jesus Christus vertrauen, aus der Sünde herausgeführt und in ein neues Leben geführt worden, befreit worden quasi. Und wir haben einen Auftrag, wir alle in diesem Raum, wir sollen das Königreich Gottes bauen. Und zwar jetzt, Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in aller Ewigkeit. Jetzt sollen wir dieses Königreich bauen. Und das ist eine Antwort auf eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Also, wie ich Christ geworden bin, ich habe mich bekehrt, jetzt habe ich gewusst, okay, Jesus ist für mich gestorben, meine Sünden sind vergeben. Und die Frage war, warum? Warum hat Gott nichts anderes zu tun, als jemanden wie mir, der quasi selbstverliebt, arrogant, sündig auf seinen eigenen Wegen unterwegs war, seinen eigenen Sohn zu geben, damit der für mich stirbt? Warum tut Gott das? Ist schon klar, aus purer Gnade, aus Glaube allein, also ich habe es mir nicht verdient, aber warum, was ist der Vorteil für Gott oder was ist sein Ziel damit? Gott macht ja nichts ziellos oder grundlos. In Johannes 10,10 gibt uns Jesus zumindest mal einen Einblick, warum er das macht. Er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, also Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das heißt, Jesus stellt da zwei Sachen gegenüber. Er sagt, es gibt zwei Arten, wie wir auf dieser Welt unsere Zeit verbringen. A, Verderben. B, Leben in ganzer Fülle. Das heißt, Jesus ist gekommen, um uns dieses Leben in ganzer Fülle zu geben. Das heißt, dieses neue Leben, dieses echte Leben, das ist Leben, das nicht irgendwie abgestanden, verdorben ist, sondern echt, das gute Leben. Aber die Frage, warum tut er das? Warum gibt er uns dieses neue Leben? Damit wir weiter fleißig unser Leben vor uns hinleben und jetzt haben wir halt noch Jesus dazu als ein Add-on. Nein, in Epheser 2 können wir zum Beispiel nachlesen, dass Gott uns erwählt hat, dass wir auf dieser Welt gute Werke verrichten, die er in Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Das heißt, das Thema, das mir Gott für die Predigt heute aufs Herz gelegt hat, ist, wie sieht es mit unseren Prioritäten aus? Leben ich, lebst du das Leben, zu dem Gott dich in Ewigkeit berufen hat? Zuerst möchte ich mal festhalten, dass ich, auch wenn sich viele Dinge in den letzten 2500 Jahren verändert haben, manche Dinge nicht verändert haben in den letzten 2500 Jahren. Es ist immer noch so, dass auf gewisse Art und Weise das Königreich in Trümmern liegt. Der Tempel liegt immer noch in Trümmern. Um ein paar unbequeme Beispiele zu nennen, die wir auf der Welt als Arbeitsbereiche hätten: Abtreibung, Armut, Flucht und Vertreibung, Homosexualität, Sklaverei, besonders sexuelle Sklaverei und Ausbeutung, oder Milliarden von Menschen, die Jesus nicht kennen und buchstäblich auf dem Weg in die Hölle sind. Das heißt, wir haben diese Realitäten in unserer Welt immer noch. Wir haben direkt vor unserer Haustür einen Tempel, den wir bauen sollten. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum tut sich so wenig? Ich meine, 2500 Jahre ist ein langer Zeitraum. Warum hat sich in den letzten 2500 Jahren doch so wenig bewegt? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, die Israeliten hatten ja auch ihre Prioritäten. Also es ist ja nicht so, dass die Israeliten völlig ungläubig waren. Die Israeliten hatten ja, sie haben bestimmt an Gott geglaubt. Die Israeliten hatten die Heiligen Schriften, das heißt, sie haben ein bisschen gelesen über die Heiligen Schriften. Die Israeliten haben auch bestimmt gebetet, die haben all das gemacht, aber es waren halt jetzt Dinge dringlicher. Ich meine, Gott muss schon verstehen, jetzt gerade in dem Moment brauche ich diesen einen neuen Zubau für mein Haus. Ich meine, ich habe Kinder bekommen, ich brauche einen Zubau für mein Haus. Oder jetzt gerade im Moment, ich muss die Ernte jetzt einholen. Ich meine, irgendwer muss ja meine Familie versorgen. Jetzt gerade habe ich keine Zeit. Also haben die Israeliten andere Dinge gemacht, weil jetzt gerade war immer ein schlechter Moment, um den Tempel zu bauen. Wieder, ich möchte nicht auf die Israeliten schauen, ich möchte auf uns schauen. Sind wir so unterschiedlich mit unseren Prioritäten in unserem Leben? Wir haben ein Studium, wir haben eine Karriere, wir haben ein neues Hobby. All das braucht unsere Zeit, all das braucht unsere Aufmerksamkeit. Wir wollen in den Urlaub fahren, wir wollen ein neues Auto, wir wollen vielleicht einen größeren Fernseher haben. All das braucht unser Geld. Das heißt, so wie die Israeliten haben wir diese schöne Ausrede, die Zeit ist noch nicht gekommen. Bestimmt möchte ich das machen, aber jetzt ist die Zeit noch nicht gekommen. Ich würde gerne ein bisschen mehr tun. Und ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben. Es gibt irgendwas ganz Tolles, was ich mir vornehmen möchte, aber ich tue es nicht, weil ich habe jetzt gerade noch keine Zeit. Aber ich möchte die Frage mal umdrehen. Wie ich das letzte Mal den Fernseher aufgedreht habe, das letzte Mal ferngeschaut habe, habe ich da auf ein Zeichen vom Himmel gewartet, bis ich endlich den Fernseher aufgedreht habe, oder habe ich den Fernseher aufgedreht? Also ich habe den Fernseher einfach aufgedreht. Ich habe nicht gewartet, bis Gott sagt, Jetzt ist Fernsehen dran. Oder als ich das letzte Mal auf eine Feier gegangen bin. Ich habe nicht gebetet und gesagt, Gott, möchtest du jetzt wirklich, dass ich meine Zeit in diese Feier reinstecke? Sondern ich habe gesagt, Bastard, gehe ich hin, das mache ich. Oder als ich das letzte Mal in Urlaub gefahren bin, bin ich auch nicht auf die Knie gegangen und habe gebetet, Gott, sendest du mich jetzt auf diesen Strand her, sendest du mich jetzt in dieses Land, um dort Urlaub zu machen. Nein, ich habe gesagt, Bastard, fahre ich hin, das möchte ich machen. Warum ist es so unterschiedlich, wenn wir das für Gott machen wollen? Warum warten wir, dass dann ein Post-it auf unserem Computer auftaucht und dort steht, bitte tu das jetzt, und davor tun wir es nicht. Aber für uns selbst sind wir sehr, sehr schnell, uns zu entscheiden, was wir tun wollen. Wenn wir weiterlesen, jetzt haben wir die Botschaft geht ja weiter vom Haggai. In Versen 5 bis 11 lesen wir, so spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in lochige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf eure Wege. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt. Während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde die Ernte. Ich habe über die Äcker und die Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven, über alles andere, was der Acker hervorbringt, so wie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür er so hart gearbeitet hat. In den ersten Versen, die ich vorgelesen habe, ging es darum, dass Haggai quasi gesagt hat, okay, das ist eine Sünde, wenn ihr nicht meinen Tempel aufbaut und auf euch selbst schaut. Aber was er jetzt in diesem Abschnitt sagt, ist, eigentlich ist es auch ziemlich dumm, wenn ihr den Tempel nicht aufbaut. Warum? Weil Gott hat alles in seiner Kontrolle und Gott, ich meine, heute habe ich darüber nachgedacht, wie ich hergegangen bin. Und eigentlich muss man sich vorstellen, Gott ist die einzige Person, die mich oder die dich mehr liebt als du selbst. Das heißt, wenn Gott mir sagt, etwas ist gut, dann befolge ich das von dem, der mich mehr liebt als ich selbst. Das heißt, der besser weiß auch für mich, was gut ist und was nicht gut für mich ist. Man kann sich das so vorstellen. Es hat viel mit einem falschen Bild von Gott zu tun. Ich habe als Kind gern das Spiel des Lebens gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat man so ein kleines Auto. Dann fährt man so durch die Station. Man macht ein Studium, man heiratet, man hat 5 Kinder, hat neue Jobs und irgendwann kommt man dann bei der Pension an und sammelt Geld ein. Und man kann sich das Leben eben so wie eine Autofahrt vorstellen. Wir wollen, dass Gott dabei ist. Keine Frage, Gott dabei zu haben ist ganz super. Gerade wenn man ein Problem hat, der Reifen ist geplatzt, ist super, Gott dabei zu haben. Aber ganz ehrlich, wenn Gott jetzt noch mitredet, wohin die Autofahrt geht, und wenn Gott mitredet, wie wir Auto fahren sollen, dann wird das, wenn zu viele Köche verderben den Brei. Da ist besser, wir entscheiden selbst und wir geben Gott in den Kofferraum. Wenn er quasi Zeit ist, wir brauchen Gott, der Reifen ist geplatzt, machen wir den Kofferraum aus, holen Gott heraus, Gott soll den Reifen richten, wir stecken Gott wieder in den Kofferraum und fahren weiter. Das Problem ist, dass Gott in der Bibel sagt, er ist ein Löwe. Das heißt, Gott ist quasi, der lässt sich in keine Box stecken. Und ich weiß nicht, wie es mit euch geht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber einen Löwen in einen Kofferraum zu stecken, ist ziemlich schwierig. Löwe, majestätisch, groß, stark. Ich nicht so groß, nicht so majestätisch, nicht so stark. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Als Christen sind wir dann eh auch mutig. Also ich glaube, jeder von uns weiß, okay, Gott sollte mir nicht in den Kofferraum stecken. Also holen wir Gott aus dem Kofferraum hervor. Und es ist ja auch, wir wissen ja als Christen alle, es ist super, wenn wir Gott dabei haben. Ich meine, wir können mit ihm reden, der ist mächtig, der ist super. Also setzen wir Gott auf den Beifahrersitz. Weil da können wir mit uns unterhalten, wir können ihm unsere Sorgen erzählen. Wir lassen ihn auch uns Ratschläge geben, also wenn gerade eine Zweigung ist und wir wissen nicht genau links, rechts, dann fragen wir ihn, wohin geht's. Aber er soll bitte nicht zu sehr mitreden. Also wo es hingeht, entscheiden am Ende immer noch wir. Das Problem mit der ganzen Geschichte, das ist super durchdacht, ist folgendes. Gott will nicht am Beifahrersitz sitzen. Gott will das Lenkrad haben. Eigentlich ist es sogar so, dass Gott das Lenkrad hat. Und zwar nicht, weil Gott ein bösartiger Tyrann ist, der über unser Leben herrschen möchte und uns irgendwo hinführen möchte, sondern wie ich gesagt habe, Gott ist derjenige, der uns mehr liebt als jeder andere. Das heißt, er möchte uns dorthin führen, wo wir wirklich hin sollen. Er möchte, dass wir mit ihm durch die Welt reisen. Und das ist genau dieser Punkt von Johannes 10,10. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das heißt, Gott kommt nicht, um uns ein halbes Leben zu bringen und uns an den tollen Orten vorbeizuführen, sondern er bringt uns dorthin, wo wir uns haben wollen, wo unser Leben ganz wird. Das heißt, wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer aller Galaxien. Gott ist der Schöpfer von den riesigen Sonnen, die in diesem Universum sind. Gott ist großartig und kreativ. Gott hat alle Tiere erschaffen und alle Pflanzen erschaffen. Das heißt, Gott hat das auch so gemacht, dass das zusammenpasst. Es gibt kein Tier, das nicht irgendwie einen Paten hat und so weiter. Das passt alles perfekt zusammen. Und der Höhepunkt seiner Schöpfungsgeschichte, lesen wir in der Bibel, war, wie er die Menschen erschaffen hat. Wir sind also kein Zufallsprodukt, nicht das Ergebnis eines großen Unfalls, sondern Gott hat jeden einzelnen von uns ganz bewusst geplant, vor Grundlegung dieser Welt. Und er hat uns, das ist das Allerwichtigste, in einer unendlichen Liebe in seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, damit wir ihn hier auf der Erde reflektieren wie kleine Spiegeln. Gottes Herrlichkeit, Gottes Kreativität scheint auf uns und wir reflektieren das in dieser Welt. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind seine Botschafter auf dieser Welt. Und er möchte uns dafür einsetzen, wozu wir erschaffen worden sind. Und wir wurden eben erschaffen, damit wir das Königreich Gottes hier bauen. Das heißt, wenn wir unsere Prioritäten setzen, und nichts von den Sachen ist falsch, Studium, Karriere, das ist alles richtig, aber immer die Frage, was kommt zuerst? Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. A, wir bauen unser eigenes Königreich. B, wir bauen Gottes Königreich. Und das Problem dabei ist folgendes bei der Entscheidung. Worin auch immer wir unsere Hoffnung setzen, wofür auch immer wir entscheiden, wofür wir leben, das bestimmt im Endeffekt über uns. Das heißt, unsere Herzen sind so geschaffen, wenn ich etwas gut finde, wenn ich nach etwas meine Hoffnung stecke, dann will ich mehr davon. Egal was es ist, unsere Herzen sind niemals zufrieden. Das heißt, wenn diese Dinge aber nicht Gott sind, in die wir unsere Hoffnung reinstecken, wenn das etwas Vergängliches ist, etwas ist, was quasi kaputt gehen kann, dann wird uns das ultimativ nicht zufrieden machen, weil das ist von Gott erschaffen worden, nicht damit wir unsere Hoffnung reinstecken. Unsere Hoffnung sollten wir immer in Gott reinstecken. Das heißt, wir werden, wenn wir diese Dinge missbrauchen, dann wird uns das nie zufriedenstellen. Reichtum wird uns nicht zufriedenstellen, weil egal wie viel Geld wir haben, wir werden immer mehr davon haben wollen. Macht wird uns nicht zufriedenstellen, weil egal wie viel Macht jemand hat, es gibt immer mehr Macht, die man brauchen könnte, um noch mehr zu tun. Erfolg wird uns nicht zufriedenstellen. Egal wie viel du erreichst, es gibt immer noch etwas, was du erreichen kannst. Drogen und Alkohol werden dich nicht zufriedenstellen, weil egal wie sehr du dich berauscht, der nächste Rausch wird immer noch besser sein, dann wirst du wieder brauchen. Und Selbstgerechtigkeit, irgendwie, das wird uns auch nicht zufriedenstellen, weil ultimativ werden wir, wenn wir uns quasi selbstgerecht Sachen tun, uns auf die Schulter klopfen wollen, dann werden wir dadurch ultimativ stolz und arrogant werden. Das heißt, auch das wird uns nicht zufriedenstellen. Es ist ungefähr so, wie wenn man auf hoher See ist und man hat Durst. Ich sitze in einem kleinen Boot und jetzt bin ich durstig. Und das Gute, es brennt die Sonne rund um mir, ist extrem heiß. Das Gute ist, rund um mir ist Wasser. Wenn ich mir jetzt ein Glas von dem Wasser rund um mir nehme und ich trinke Salzwasser, dann wird das kurzfristig meinen Durst löschen. Aber Salzwasser macht mich wieder durstig. In Kürze bin ich nochmal mehr durstiger. Also nehme ich nochmal Salzwasser. Und das geht so lange mit dem Salzwasser, bis du von innen vertrocknest und verdurstest, obwohl du die gesamte Zeit Wasser trinkst. Und genauso ist es, wenn wir etwas anderes als Gott verlangen. Wir brauchen immer mehr und mehr und mehr. Und es wird uns innerlich immer mehr und mehr austrocknen und uns zum Untergang führen. Und das sind keine leeren Worte, die ich sage, weil ich eine religiöse Überzeugung habe und sage, okay, das steht in der Bibel, also ist es so. Sondern das sieht man auch in der Realität. Wer von euch, ich bin American Football Fan, wer von euch kennt Tom Brady? Außer mir wahrscheinlich keiner. Okay? 1, 2, 3 Leute. 4 Leute. Also, Tom Brady ist der Quarterback der New England Patriots. Meiner Lieblingsmannschaft, der besten Mannschaft. Er ist der beste Footballer aller Zeiten, sagen Experten. Und er hat ziemlich viel erreicht. Er ist kein Christ, aber er hat, also ich fasse das mal kurz zusammen, 2006 ein Interview gegeben. Und dieser Mann hatte zu dem Zeitpunkt 3-mal die Super Bowl gewonnen. Das ist das größte Sportfinale. Jeder amerikanische Junge träumt davon, in der Super Bowl zu sein. er war zum bestaussehendsten Junggesellen der Welt gekürt worden. Das heißt, er war erfolgreich, gut aussehend. Seine Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt, heute ist es seine Ehefrau, war Giselle Bündchen, ein Supermodel. Das heißt, erfolgreich, gut aussehend, eine Frau hat er. Und er hat einen Vertrag unterschrieben für 60 Millionen Dollar. Das heißt, erfolgreich, gut aussehend, eine schöne Frau und reich. Alles, was man sich vorstellen kann. Und er gibt ein Interview 2006. Und der Moderator, der Typ fragt ihn, wie ist dein Leben jetzt? Und seine Aussage war, ihr könnt es in Englisch im Original lesen, ich habe meine Ziele erreicht, meine Träume, mein Leben. Aber ich denke, Gott, es muss mehr als das geben. Das kann nicht alles gewesen sein, sonst hätte ich es schon erreicht. Und er hat richtig, wenn du das Interview anschaust, googelst das, der hat richtig Tränen in seinen... Ich meine, der Typ hat alles weltlich gesehen und er hat richtig eine Verzweiflung und Tränen in seiner Stimme, wenn er das sagt. Also, und das sehen wir nicht nur bei Tom Brady, das sehen wir egal, wo wir hinschauen in der Welt. Erfolgreiche Leute, weltlich erfolgreiche Leute, die für die Welt erfolgreich sind, bleiben oft sehr enttäuscht zurück, weil es wird dich nie zufriedenstellen. Und genau das haben wir jetzt gerade beim Haggai gelesen. Er sagt, wenn wir die Hoffnung auf diese Welt sehen, dann werden wir nichts Dauerhaftes ernten. Wenn wir unseren Durst mit dieser Welt stillen, dann werden wir den Durst nicht dauerhaft stillen. Wenn wir uns mit dieser Welt kleiden, dann wird uns kalt bleiben. Gott hat einfach das Universum so gestaltet. Das ist einfach ein Fakt. Das ist eine Regel, so funktioniert die Welt. In Galater 6, 7 bis 8 können wir das lesen. Da sagt er, macht euch nichts vor. Gott lässt sich keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Das heißt, Gott sagt, dafür seid ihr nicht gemacht worden. Wenn ihr auf etwas setzt, wofür ihr nicht gemacht worden seid, dann wird das euch ultimativ kaputt machen. Und dann sagt er, wer dagegen auf dem Boden vom Geist Gottes sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das heißt, Gott gibt uns wieder die Wahl, genauso wie mit Hagar. Wollt ihr mein Königreich bauen? Wollt ihr eure kleinen Häuser bauen? Und so, wie reagieren die Leute auf diese Botschaft? Das heißt, Hagar hat jetzt ihnen quasi die Botschaft gepredigt und gesagt, tut's was. Und wir lesen dann weiter, wie die Leute reagieren. Und dort steht, da gehorchten Zerubabel, der Sohn Scheltiels, Jeschua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester und der ganze Rest des Volkes der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Hagai, wie der Herr ihr Gott ihnen geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Hagai, der Bote des Herrn, verkündete dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, des Sohn Scheltiels, des Statthalters von Juda, den Geist Jeschuas, des Sohn Josadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des gesamten übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen ihres Gottes an. In diesen Versen steckt eine radikale, extrem geniale Botschaft. Ich meine, die Reaktion von den Leuten ist heftig. Die bauen in ihren eigenen Häusern und sagen auf einmal alle, passt, nein, wir kehren um, wir bauen am Haus des Tempels. Alle, das ganze Volk tut, wozu er aufgerufen ist. Und da steckt die Botschaft des Evangeliums drinnen, da steckt die Botschaft von dem, was Gott mit dem Evangelium mit uns machen möchte drinnen. Das Evangelium in Kurzversion, um nicht zu lang zu werden, ist, dass wir alle abgekehrt sind von den Wegen Gottes. Anstatt Gott nachzufolgen, sind wir unsere eigenen Wege gegangen. Aber Gott ist selbst höchstpersönlich auf die Erde runtergekommen. Er hat für uns die gerechte Strafe bezahlt am Kreuz als Jesus Christus. Und er bietet, und nicht nur, dass er am Kreuz bezahlt hat, sondern er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und ist am dritten Tage auferstanden und bietet allen Menschen überall auf der ganzen Welt zu jeder Zeit ewiges Leben an, wenn sie ihm vertrauen, seinen Worten, seinen Zusagen und zu ihm umkehren. Und genau das tut Zerubabel an dieser Stelle und das gesamte Volk. Sie setzen ihr Vertrauen in die Zusagen. Sie sagen, okay, wir haben eigentlich ja gerade nichts zu essen, weil Gott hat ja gesagt, eure Ernte ist nicht gut. Ihr seid hungrig, ihr seid durstig. Und sie sagen, obwohl wir hungrig sind, obwohl wir durstig sind, machen wir diesen Schritt des Vertrauens, vertrauen Gott und arbeiten jetzt am Tempel und vertrauen, dass Gott uns versorgen wird. Und das ist auch meine Einladung an euch, darüber nachzudenken. wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr diesen einen Schritt des Glaubens noch nicht gemacht habt, diese Priorität in eurem Leben nicht gesetzt habt, dann tut das heute, denkt darüber nach und lasst die Zeit nicht vergehen, weil es gibt niemand Besseren, sein Leben anzuvertrauen, als derjenige, der uns gemacht hat und der uns liebt. Und als Reaktion darauf, dass die Leute umkehrten, als Reaktion darauf, dass die Leute jetzt für ihn bauten, macht Gott eine Wahnsinnszusage. Er sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. So, falls ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, durch mein Reden, wo finden wir diese Aussage im Neuen Testament? Wer weiß, wo dieser Satz im Neuen Testament steht? Amen, genau. Großer Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Da steht, Jesus traf auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das heißt, genau wie die Israeliten haben wir einen klaren Auftrag bekommen, sein Königreich zu bauen, seinen Namen, seine Herrlichkeit, seine wunderbaren Werke den Menschen bekannt zu machen. Und er hat uns eine Zusage gemacht, ihr macht das nicht alleine. Ich bin bei euch mit meiner gesamten Macht, mit meiner gesamten Power. Und zwar auf eine extrem heftige Art, wie wir beim Propheten Hagar lesen können. Weil er erweckt den Geist jener, die am Tempel arbeiten. Und genauso tut er das mit uns. Wenn wir in Jesus vertrauen, dann erweckt er unseren Geist. Lesen wir in Johannes 14 bis 16. Er macht uns neu geboren. Er gibt uns den Heiligen Geist. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern voll und ganz, damit wir wirklich für ihn leben können. Und diesen Heiligen Geist erleben wir besonders dann, wenn wir genau für das einsetzen, wofür Gott in uns gegeben hat. Wenn wir raus aus unserer Komfortzone gehen, raus aus dem bequemen Leben und uns ins tiefe Wasser reintrauen, wo wir nicht wissen, was passieren wird. Und ich wünschte, ich könnte über das gesamte Buch Hagar reden mit euch, weil das ist extrem super. Nur brauche ich dann circa 2 Stunden und dann werde ich wahrscheinlich meine Predigt alleine beenden und ihr seid dann alle unten bei Kaffee und Kuchen. Das heißt, ich werde zu einem Schluss kommen in dieser Predigt. Worum geht's? Was ist die Priorität in unserem Leben? Es gibt einfach Dinge auf dieser Welt, wir sind zu etwas berufen worden, auf dieser Welt es zu tun. Das ist die Nummer 1 Sache, die wir erledigen sollen. Und es gibt wirklich viel für uns zu tun. Der Peter hat es uns vorhin im Infoteil vorgezeigt. Es gibt einfach Dinge, die sind wichtiger als unser Glaube, unser Christlicher, als mehr als am Sonntag hier zu stehen und ein Programm für 1,5 Stunden runterzuspulen. Unser christlicher Glaube ist Montag 0:01 in der Früh bis Sonntag 23:59 für sein Königreich zu leben. Und Gott wird uns dafür segnen. Er wird uns führen, er wird uns leiten. Und es gibt so viele Dinge auf der Welt. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel das Thema Abtreibung, habe ich vorhin erwähnt. 42 Millionen Kinder sterben jedes Jahr schon im Mutterleib. Und diese Kinder warten, dass einer von uns die Stimme erhebt für sie. Armut, es gibt Milliarden von Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser, ohne grundlegende Dinge wie Ernährung oder Bildung. Diese Menschen warten, dass jemand von uns die helfende Hand ausstreckt. Wer wird homosexuellen Leuten die Liebe Gottes bringen und ihnen zeigen, dass Gott mehr vorhat mit einer erfüllten Liebe? Wer wird Flüchtlingen eine Hoffnung und eine Zukunft geben? Es gibt 36 Millionen Sklaven auf dieser Welt. Ein Großteil davon sind Sexsklaven. Ich habe letztens das Buch Counter Culture von David Platt gelesen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wahnsinnsbuch, und er beschreibt die Geschichte von einem kleinen Mädchen aus Nepal, das quasi in Nepal für wenig Geld mit falschen Verlockungen nach Indien gelockt wird, wo dieses kleine Mädchen, das jünger als meine Tochter ist, unter Drogen gesetzt wird und vergewaltigt wird von Männern dort für Geld. Und wer wird zu solchen Menschen kommen und sie befreien? Und die größte Aufgabe, die wir haben, haben wir im Missionsbefehl gehört. 150.000 Menschen sterben jeden Tag weltweit. Wer wird ihnen von Jesus erzählen? Wer wird ihnen die Liebe Gottes bringen? Brüder und Schwestern, wir haben viel zu tun auf dieser Welt. Aber wir sind dabei nicht alleine. Gott hat uns versprochen, er ist in uns, er ist bei uns, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und all diese Zahlen, all diese Dinge, die passieren ja auch vor unserer Haustür. Und besonders wichtig zu erwähnen ist, es sind kleine Dinge. Es geht nicht darum, dass jetzt einer von uns die Welt rettet, sondern es geht darum, eine Person nach der anderen, in einer Person, die vor uns steht, einen Unterschied machen. Ich bin heute in der Früh beim Maccafé gewesen und habe gebetet und Bibel gelesen, um mich mental auf meine Aufgabe vorzubereiten. Und da bin ich spazieren gegangen und habe einen Punk am Boden sitzen gesehen, der um Geld gebettelt hat. Er war aus Frankreich. Und ich sage zu ihm, also er hat Flo geheißen, sagt, Flo, was machst du da? Und er erzählt mir seine Geschichten und sagt, Flo, so, weißt du, ich bin Christ, ich lade dich ein, geh mal auf einen Kaffee. Also bin ich mit dem Flo auf einen Kaffee gegangen und habe einen Kaffee gezahlt und ich habe gesagt, Flo, ich habe dir jetzt zugehört, lass mich dir ganz kurz was zeigen. Er konnte nur schlecht Deutsch und habe ihm gesagt, ich möchte was zeigen und habe auf meiner Bible-App auf Johannes 3 auf Französisch eingestellt, habe ihm gezeigt, 16 bis 19 Verse, und gesagt, Flo, liest dir diese Botschaft durch. Und das ist eine Person, eine Kleinigkeit. Eigentlich hätte ich hierher gehen müssen und eigentlich hätte ich mich ja in Ruhe beten wollen. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt diesen einen Moment möchte ich nutzen für diese eine Person. Und ich habe nichts können müssen. Das Einzige, was ich können musste, brauchte einen Finger, eine App, um meine Sprache auf meinem Handy zu wechseln und 2,70 Euro für einen Kaffee. Also das war jetzt nicht weltbewegend. Aber die Reaktion vom Flo, von den Franzosen war, Leute nehmen an, weil ich alternativ bin, brauche ich keinen Gott. Aber du hast mich zum Nachdenken gebracht und wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht und das ist für mich einfach, ich habe nichts gemacht im Endeffekt, aber Gott möchte jeden einzelnen von uns verwenden, um im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Und das ist meine Anwendung einfach für den heutigen Tag für euch. Lasst uns bewusst Prioritäten in unserem Leben setzen. Lasst uns bewusst Zeit nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Lasst uns bewusst einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen. Mit Kleinigkeiten. Und ich möchte mit zwei Zitaten aufhören. Und zwar das erste Zitat ist von dem Rapper Lecrae. Der hat gesagt, ich übersetze es auf Deutsch, du hast nur ein Leben und das wird vorübergehen. Nur was du für Jesus Christus tust, hat Bestand. Und deswegen möchte ich mit den Worten von John Piper abschließen. Don't waste your life. Verschwende dein Leben nicht. Amen.